Aus dem Kampf der Natur, aus Hunger und Tod geht unmittelbar das Höchste hervor, das wir uns vorstellen können. Die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Wesen. So beschrieb Charles Darwin die Entwicklung des Lebens von der primitivsten Zelle bis hin zum komplexesten Lebewesen, zum Menschen. Bis heute ruft ein solch nüchterner Blick auf Werden und Vergehen Widerspruch hervor, wie der Evolutionsbiologe Professor Thomas Juncker aus Frankfurt ausführt.
Darwin scheint irgendwas Emotionales in Menschen anzusprechen. Freud hat sich ja auch schon Gedanken darüber gemacht, jetzt vor etwa 80 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der hat die These gehabt, es liegt daran, dass das animalische Erbe in uns noch da ist. Und ich denke, das ist wirklich wahrscheinlich der Punkt, dass Darwin, wenn man ihn konsequent anwendet auf die Menschen, uns sagt, dass wir sehr stark noch von diesem tierischen Erbe, das in uns ist, geprägt sind.
Zufällige Mutationen bestimmen die Formen des Lebens. Im Kampf um die knappen Ressourcen setzt sich der Fitteste durch. Und jedes Lebewesen handelt nach dem Motto fressen, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Auch wenn der Mensch dabei vielleicht etwas mehr Kultur und Raffinesse an den Tag legt als sein nächster Verwandter, der Schimpanse. Ist das wirklich alles?
Es gibt Stimmen in den Wissenschaften, auch in den Naturwissenschaften, die die Behauptung aufstellen, allein die Naturwissenschaften könnten die Wirklichkeit beschreiben und sie seien auch ausreichend, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Das ist sozusagen die naturalistische Engführung, reduktionistischer Ansatz. Den teilen wir hier in der Tagung natürlich nicht, denn sonst erübrigt sich ein interdisziplinärer Diskurs.
Beyond Darwin, über Darwin hinaus, war der Titel der interdisziplinären Bonner Tagung im Haus der Evangelischen Akademie des Rheinlands. Ist der Mensch wirklich nur das, was Darwin über ihn gesagt hat, gesteuert durch seine naturgeschichtliche Prägung mehr als durch Vernunft oder Freiheit? Oder kann der Mensch doch mehr als zur biologischen Erhaltung seiner Art notwendig ist? Dr. Frank Vogelsang, Leiter der Bonner Akademie und Mitveranstalter der Tagung.
Allein schon die Frage zeigt, dass er mehr kann. Also wenn der Mensch fragt, was kann der Mensch mehr und was macht den Menschen aus, dann zeigt sich da schon eine Qualität und eine Fähigkeit, nämlich über sich selbst zu reflektieren und auch nach sinnhaften Antworten zu suchen, die über das hinausgeht, was man aus der Evolutionsbiologie allein einfach so ableiten könnte.
Immer standen Religion und Evolutionslehre in einem Spannungsverhältnis zueinander. Darwins natürliche Erklärung der Abstammung der Arten machte die Idee eines Schöpfergottes überflüssig. Die Religion geriet auf den Rückzug. Allerdings konnte die Evolutionsbiologie bis heute zentrale Fragen ihrer Theorie nicht beantworten. Zum Beispiel, wie vor circa 3,5 Milliarden Jahren überhaupt Leben aus Anorganischem entstand. Oder wie es zu Artensprüngen kommen konnte, wie etwa aus Fischen Landtiere, aus Wirbellosen Wirbeltiere wurden. Manche Vertreter der Religion konterten deshalb, durch zufällige Mutationen sind solche Entwicklungen nicht zu klären. Hier war ein intelligenter Designer, sprich Gott, am Werk. Doch obwohl selbst Theologe, weist Dr. Hubert Meisinger, ebenfalls Veranstalter der Bonner Tagung, eine solche Idee zurück.
Ja, das ist das alte Problem des Lückenbüßergottes. Also der Begriff Gott wird nur dann verwendet, wenn eine naturwissenschaftliche Lücke noch da ist, die nicht erklärt werden kann. Diese Art Theologie zu treiben, ist schon längst dargelegt worden. Die gibt es eigentlich heute nicht mehr, denn es ist schlechte Theologie, das so zu tun. Sobald diese Lücke möglicherweise gefüllt wird durch naturwissenschaftliche neue Erkenntnisse, dann ist dieser Gott, dieses Gottesverständnis wieder ein Stück weit aus dem Leben herausgedrängt worden.
Aber welche Rolle bleibt Gott dann noch, wenn er sich aus der Erschaffung der Welt und des Lebens zurückgezogen hat? Drängt sich nicht der Verdacht auf, dass jede Zeit sich ihren eigenen Gott kreiert?
Theologie ist eine dynamische Wissenschaft, die bleibt nicht stehen, sondern die entwickelt sich fort. Und die Art und Weise, wie wir Gott beschreiben, hat sich verändert über die Jahrtausende. Die Schöpfungsidee muss heute neu formuliert werden. In der Prozesstheologie zum Beispiel würde man sagen, dass Gott schon immer mit im Werden des Kosmos dabei ist. Es gibt einen Ansatz des Pantheismus, des Panentheismus, bei dem entweder heißt, Gott ist alles oder alles ist in Gott. Auch da nimmt Gott an der Schöpfung teil, ist Teil des Prozesses und ist aber auch gleichzeitig strukturgebendes Element in diesem Prozess.
Allerdings sieht Frank Vogelsang in der Evolutionsbiologie auch nicht nur die nüchterne Naturwissenschaft, die sie vorgibt zu sein. Denn was bedeutet eigentlich, jedes Leben will sich durchsetzen, jedes Leben will sich fortpflanzen? Die Biologen sehen in diesem Willen nur eine Metapher für einen chemisch-physikalischen Vorgang, der schon jede Zellteilung bestimmt. Für Frank Vogelsang lässt sich ein solcher Wille aber nicht naturgesetzlich bestimmen.
Das Problem ist nur, dass wenn man das Leben analytisch betrachtet, also als kausalen Prozess zu verstehen versucht, als zellulären Prozess, in dem biochemische Prozesse stattfinden, dann wird man niemals auf eine Einheit Wille kommen und auch nicht auf die Einheit Leben, also Leben, das etwas will und Leben, das sich selbst als etwas versteht und für sich selbst sorgen will und dergleichen mehr. Also all diese Prozesse würde man nicht sehen. Man braucht sie aber. Meiner Ansicht nach ist halt eben die kausale Beschreibung der Lebensformen eine notwendige Beschreibung, aber keine vollständige. Sondern man braucht noch andere Beschreibungsformen. Also braucht man dann nicht nur kausale Prozesse, sondern auch Lebewesen, die tatsächlich etwas wollen.
Mitten in Darwins Lehre, meint Frank Vogelsang, taucht so also selbst Sinn auf. Ein Sinn des Lebens, der nämlich weiterzuleben und sich zu vermehren, um die eigene Art zu erhalten. Sinn aber sei eine philosophische oder auch eine theologische Kategorie. Entsteht also so nicht schon mitten in der Biologie Philosophie? Gehört zum Leben also nicht beides, Natur und Geist, Körper und Seele, Sein und Bewusstsein? Kommt es nicht einfach auf die Perspektive an?
Wenn man ein Kippbild anschaut, das bekannteste ist ja das mit der Vase und den zwei Gesichtern, die sich da betrachten, dann ist das natürlich sozusagen eine Wirklichkeit, aber man kann dieses Bild unter verschiedenen Aspekten betrachten. Entweder sagt man, ich sehe jetzt nur die Vase oder ich sehe nur die beiden Gesichter, die sich betrachten. Ein Künstler würde dann aber auch nochmal vielleicht über die Schattierungen sprechen, die Farben, die verwendet worden sind. Ein Psychologe würde vielleicht deuten, was der Künstler, der das gemacht hat, dabei gedacht hat, als er es so entworfen hat. Und das heißt, wir haben einen multiperspektivischen Zugang auf die Wirklichkeit und nicht nur eine einzige Beschreibungsweise. Und da dürfen und müssen sich alle einbringen.